Warten wir kurz, bis die Kids weg sind. Ich würde gerne mit einer Frage anfangen. Ihr müsst mir ein bisschen helfen, diesen Satz zu vervollständigen. Gott ist. Gerne auch eine Bibelstelle, also. Hm? Gott ist. Punkt, Punkt, Punkt. Genau, die Liebe.
Gut.
Gut. Gnädig und barmherzig. Genau.
Langsam zum Zorn und schnell zur Allmächtigkeit.
Genau. Schön. Alles gute Gedanken. Auch, dass man sich jetzt nochmal so ein bisschen vor Augen führt, was Gott ist und wie er ist. Aber, und das war jetzt nicht abgesprochen, die Sigi hat das Thema der heutigen Predigt schon verraten. Gott ist gerecht und barmherzig. Gott ist gerecht. Im Psalm 154, Vers 17 steht das. Jahwe ist in allem Handeln gerecht und treu in allem, was er tut. Barmherzig, ein paar Zeilen vorne dran. Gnädig und barmherzig ist Jahwe. Langsam zum Zorn und voller Güte. Ähnlich wie das, was der Christian gesagt hat. Gerecht. Lass uns zuerst ein bisschen mal über das Wort gerecht nachdenken. Wie geht es so uns damit, wenn wir sagen, Gott ist gerecht? Kann das jeder sofort unterschreiben? Also ich merke, die Woche über, dass ich mir das öfter so ein paar Gedanken darüber mache, boah, wie unfair ist das eigentlich? Ist das noch gerecht? Ist das Gottes Gerechtigkeit? Und dann muss ich mir immer wieder klar machen, ja, bei Gott ist die Gerechtigkeit. Er schafft uns Recht und nicht wir selbst. Und trotzdem kommen immer wieder diese Gedanken, ey, das ist aber doch nicht fair, das ist doch total ungerecht. Ich möchte einen kleinen Aufblick machen ins Alte Testament, und zwar in das Buch Hiob, und zwar ganz am Anfang des Buch Hiobs. Da möchte ich euch vorlesen, Hiob 1, die Verse 1 bis 5. Im Land Uz lebte ein Mann namens Hiob. Dieser Mann war aufrichtig und vollständig Gott ergeben. Er fürchtete Gott und mied das Böse. Ihm wurden 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Rindergespanne, 500 Eselinnen und sehr viele Sklaven. Er hatte das größte Ansehen von allen Männern im Nahen Osten. Seine Söhne pflegten Gastmähler in ihrem Haus zu halten, wenn sie Geburtstag hatten. Dann luden sie auch ihre 3 Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Immer, wenn die Tage des Gastmahls vorbei waren, schickte Hiob hin und ließ seine Kinder heiligen. Dann stand er früh am Morgen auf und brachte Gott für jeden von ihnen ein Brandopfer. Er sagte sich nämlich, vielleicht haben meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt. So machte es Hiob jedes Mal. Hiob war ein wirklich reicher Mann, sehr wohlhabend, mit Familie und auch wirklich gottesfürchtig aus seinem Herzen heraus. Sogar so gottesfürchtig, dass er, immer wenn seine Kinder gefeiert hatten, er, naja, so eine schlechte Vorahnung hatte und daraufhin nur für die Vorsicht, auch für seine Kinder ein Brandopfer geopfert hat, dass nun ja sie auch frei von Schuld sind. Wie geht die Erzählung mit Hiob weiter? Naja, nicht umsonst heißt das Hiobs Botschaft, denn in den nächsten Kapiteln werden wir hören, wie er im Prinzip alles verloren hat. Seine Kinder kommen um, seine Herden werden geplündert, geraubt, seine Knechte und Sklaven werden getötet. Innerhalb weniger Zeilen ist er wirklich vom on top von dem Mann im Nahen Osten zu nichts. Er hat noch sich selbst, sein Leben und seine Gesundheit gehabt. Ist das gerecht? Ist das wirklich Gottes Gerechtigkeit? Und wie geht vor allem Hiob damit um? Klagt er? Sagt er, was soll das? Ich habe doch nichts gemacht. Ich habe sogar für meine Kinder Brandopfer dargebracht und jetzt sowas? Aber trotz all dieser herben Rückschläge lässt Hiob nicht von Gott ab. Und das ist es, worauf es ankommt, dass wir, auch wenn wir manches nicht verstehen, ich würde sogar fast sagen, ich verstehe ganz vieles in meinem Leben, noch nicht ansatzweise, warum das genauso passiert ist, wie es passiert ist. Aber ich darf und ich muss sogar Gott vertrauen. Jetzt nicht dieses, am Ende wird eh alles gut, sondern wirklich, wir müssen Gott vertrauen, wir dürfen Gott vertrauen, dass er es tatsächlich gut macht, dass seine Gerechtigkeit in meinem Leben zum Tragen kommt. Barmherzigkeit. Was bedeutet, barmherzig zu sein? Naja, das bedeutet ja, wenn jemand, ich sag mal, eine Verfehlung hat, wenn jemand ja, daneben gehauen hat, dass man ihm das vergibt, dass man sagt, okay, komm, dieses eine Mal noch. Wir drücken mal ein Auge zu, wir lassen mal fünfe gerade stehen, aber so, das ist Barmherzigkeit. Und da merkt man auch schon, glaube ich, so ein bisschen diesen Widerspruch. Gerecht und barmherzig. Also gerecht, du bekommst das, was dir zusteht. Und auf der anderen Seite barmherzig, du bekommst eben nicht das, was du eigentlich verdient hättest aufgrund deines Tuns und deines Handelns. Ich meine, das ist ja, ich nehme mal unsere Straßenverkehrsordnung, ob du jetzt der Herr von und zu bist, so und so, wenn du geblitzt wirst, wirst du geblitzt. Da macht das Gericht keinen Unterschied, ob du jetzt die Persönlichkeit schlechthin bist oder halt der Otto-Normalverbraucher. Also wie kann Gott jetzt sagen, ich bin gerecht und barmherzig? Am besten erklärt man das, wenn man sich Jesus anschaut. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus für unsere Schuld gegeben, hat ihn für uns an unserer Stelle geopfert. Mir fällt das manchmal so ein bisschen, also das ist ein bisschen schwer, sagst du, so, warum musste Jesus für uns, für unsere Schuld sterben? Und gerade so am Anfang, wo ich mich dann wirklich auch dann bewusst dazu entschieden habe, mit Gott mein Leben zu leben, für mich war das ein bisschen ungreifbar. Für mich hat da irgendwie so ein bisschen noch, hat da was gefehlt, bis ich auf dieses Beispiel hier gestoßen bin. Erstmal noch anders. Gott schuf die Menschen am sechsten Tag der Schöpfungsgeschichte. Ja. Er schuf ihn als Mann und Frau. Die beiden, Adam und Eva, lebten im Paradies und hatten alle Freiheiten. Also wirklich alle Freiheiten, außer eine oder zwei. In der Mitte des Garten Edens stand der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und der Baum des Lebens. Von diesen beiden Bäumen durften sie nicht essen, sonst von allem. Sie konnten sich an allem bedienen. Und sie hatten einen klaren Auftrag am Anfang gehabt. Seid fruchtbar, vermehret euch und herrscht über dieses Land. Naja, ein toller Garten. Du hast da jetzt alle Freiheiten. Du hast quasi, du bist alleine im Prinzip als Mann, als Frau. Und es heißt, herrscht über diesen Garten, seid fruchtbar und vermehret euch. Nur die beiden Bäume dürft ihr jetzt halt eben nicht anrühren. Aber eines Tages passierte es. Die Schlange überredete Eva, vom Baum der Erkenntnis sich eine Frucht zu nehmen und davon zu kosten. Und Eva gab dann auch ihrem Mann von dieser Frucht, woraufhin beide die Erkenntnis erlangten, dass sie nackt waren. Das wird halt in der Bibel bezeichnet als der Sündenfall. Was auch bedeutet, dass wir seitdem von Gott getrennt sind. Also wir sind tot vor Gott. Kurz nachdem dann die beiden von dieser Frucht gegessen haben und Gott, wie er es jeden Tag gemacht hat, einfach durch den Garten ging und halt die Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen gesucht hat, fiel ihm irgendwann auf, hey, irgendwas ist da anders bei den beiden. Und hat dann auch schnell gemerkt, dass sie eben von dieser verbotenen Frucht gegessen haben und dass sie nicht noch vom Baum des Lebens essen würden, dass sie ewig leben, hat Gott dann gesagt, so, sorry, hier ist der Garten für euch jetzt gesperrt und hat sie verbannt aus diesem Garten. Seitdem ist der Mensch von Geburt an böse. Er kann auch aus sich heraus zwar Gutes tun, aber wirklich tief in seinem Herzen ist und bleibt er immer böse. Man sieht das schon bei kleinen Kindern. Man braucht kleinen Kindern nicht beizubringen, was lügen oder zu stehlen oder sich auf ihren eigenen Vorteil zu bedenken. Das können die von ganz alleine schon. Man muss ihnen eher das Gegenteil beibringen, eben nicht zu lügen, sondern die Wahrheit zu sagen. Ich halte die Behauptung, wie sie manche Pädagogen oder Psychologen, Philosophen, wie auch immer, aufstellen, für falsch, dass der Mensch von Grund auf gut sei, jedoch sein Umfeld, in dem er aufwächst, eben ihn zum Bösen verleitet. Wir sind meiner Meinung nach alle von Geburt an einfach böse. Sünde heißt eben auch, dass wir uns nicht an das halten, was Gott von uns, wie Gott möchte, dass wir leben. Also zum Beispiel die 10 Gebote. Nehmen wir einmal nur als Beispiel. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht falsches Zeugnis geben. Versuch das mal ganz bewusst einen ganzen Tag lang nicht zu lügen. Und damit meine ich halt nicht nur so diese bewussten Lügen, wenn jemand fragt, ey, hast du das jetzt gerade gemacht? Und du sagst nein, hast es aber trotzdem gemacht. Sondern auch zum Teil, sag mal, diese wie was immer so heißt, so diese Notlügen. Diese, ja, so ein bisschen, na, so ein bisschen gefuddelt. So, nur so ein kleines bisschen. Sondern wirklich, da merkt man, dass es einem in Wahrheit nicht lange gelingen wird, wirklich von Herzen aufrichtig zu sein und nicht zu lügen. Also bedeutet das, wenn wir alles nochmal so grob zusammenfassen, am Anfang war alles perfekt, als Gott fertig war. Mensch, die Erde, die Tiere, die auf der Erde waren und dann eben auch der Sündenfall. Gut, was hat das jetzt damit zu tun, ob Gott gerecht und barmherzig ist? Gott hat den Menschen geschaffen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Wir haben jetzt gehört, aber dass durch Adam und Eva diese Gemeinschaft einfach für die Menschen dahin war. Und jetzt hat Gott aber nicht gesagt, mit einem Mal so, danke.
Schön warm, die
Strahlen. Ja, das stimmt.
Okay, jetzt. Nach dem Sündenfall hat aber jetzt Gott nicht gesagt mit einem Mal, super, ihr habt es geschafft, das war ja eigentlich genauso, wie ich es nicht geplant hatte, ich mache alles nochmal neu, sondern er hat einen Weg gesucht, wie wir es trotzdem noch schaffen können, mit ihm in Gemeinschaft zu treten, mit ihm einfach, ja, ihm uns, dass wir ihm nahe sein dürfen. Aber wie soll es jetzt gehen? Da wir es gehört haben, jeder Mensch ist von Anfang an von Gott getrennt. Sobald er auf die Welt kommt, noch als kleines Baby, wo er noch nichts tun und sagen kann, wo er zu 100% von seiner Mutter abhängig ist, ist er schon von Gott getrennt. Gott hat uns die Möglichkeit geschaffen, dass wir durch das Blut seines Sohnes, Jesus Christus, wirklich nochmal Gemeinschaft mit ihm haben dürfen. Dass wir mit ihm nochmal in Kontakt treten können, dass er dass er nochmal Teil unseres Lebens ist, ganz bewusst, nochmal ganz neu und ganz bewusst. Damit die Menschen früher ihre Sünden, ihre Vergangenen, also die sie bereits getan haben, nochmal gesühnt bekommen haben, mussten sie ein Opferlamm schlachten. Das galt aber immer nur für die von dem heutigen Tage an zurückwirkend für die Sünden und nicht für die Sünden, die er noch begehen wird. Das war bis ungefähr 2000 Jahre der Fall, bis vor 2000 Jahren, bis dann irgendwann Jesus Christus geboren wurde. Und Gott schickt seinen Sohn auf die Erde, damit er unsere Schuld auf sich nimmt und Gott uns vergeben kann. Aber wie kann das sein? Wie konnte Jesus uns, also wie können wir, wenn wir Jesus annehmen, unsere Sünden dann mit einem Mal vertilgen? Jesus lebte ohne Schuld und ohne Sünde. Und trotzdem würde er für das bestraft, was er eigentlich gar nicht getan hatte. Er starb am Kreuz nicht für seine Schuld, sondern er starb für unsere Schuld, für unsere Sünden, die wir tun und auch getan haben und auch immer noch mal tun werden. Am Anfang habe ich mir damit schwer getan. So wirklich, also so richtig zu verstehen, was das zu bedeuten hat, dass Gott für meine Schuld gestorben ist. Und ich habe ein Beispiel gefunden, das ist jetzt nicht 100% perfekt, aber es erläutert das so ein bisschen greifbarer, finde ich. Folgendes Szenario. Ein Kapitän ist mit seiner Mannschaft und einigen Passagieren auf hoher See. Eines Tages kommt die Nachricht vom Koch, dass jemand zum wiederholten Male sich Essen aus der Kombüse geklaut hätte. Der Kapitän lässt die gesamte Crew und die Passagiere auf Deck zusammenrufen und verkündet, dass der, der beim Essenklau erwischt wird, an den Mast gebunden wird und ausgepeitscht werden würde. Also ist schon ein bisschen älter, das Beispiel. Ein paar Tage später kommt der Küchenchef zu ihm und berichtet: Sir, wir haben den Übeltäter auf frischer Tat ertappt, als er sich wieder nach Küchenschluss an den Vorräten bedienen wollte. Es gibt leider nur ein kleines Problem bei der Sache. Es handelt sich dabei um ihre Mutter. Der Kapitän ist jetzt in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite muss er seiner Crew und den anderen Passagieren gegenüber sein Wort halten und denjenigen oder diejenigen bestrafen, der die Tat oder die Taten begangen haben. Sprich, er muss sich als gerecht erweisen. Auf der anderen Seite will er aber seiner Mutter gegenüber barmherzig sein, was man verstehen kann. Also der Kapitän lässt nun alle auf Deck versammeln und befiehlt, seine Mutter an den Mast zu binden. Kurz bevor er den Befehl zum Auspeitschen gibt, zieht er seine Robe aus, wodurch er nun den Status eines ganz normalen Crewmitgliedes hat und stellt sich vor seine Mutter, sodass nun nicht sie die Peitsche trifft, sondern ihn. Damit hat er beides erfüllt. Er ist seiner Mutter gegenüber barmherzig geblieben, seiner Crew aber gerecht. Betrachten wir das Ganze nun von biblischer Sicht. Von Geburt an und durch unser Tun häufen wir Schuld an. Schuld, für die uns Gott bestrafen muss, da er gerecht ist. Aber damit Gott uns gegenüber barmherzig sein kann, schickte er seinen Sohn Jesus Christus, der an unserer Stelle die Bestrafung auf sich nahm und nimmt. Also dieses Ausziehen der Robe, seinen königlichen Status ablegend, das ist, wenn Jesus für uns Mensch geworden ist, also Gott in Jesus Mensch geworden ist. Jesus stellt sich, wie eben dieser Kapitän, zwischen uns und die Strafe, die wir eigentlich bekommen hätten, und die wir auch vor Gott verdient haben. Aber somit kann Gott nun auch uns gegenüber barmherzig sein, ohne die Gerechtigkeit so einfach dahinsausen zu lassen. Er ist zu 100% gerecht und auch zu 100% barmherzig. Und das Tolle daran ist, dass Jesus nicht für unsere bisherige Schuld bezahlt hat, sondern dass wir auch in Zukunft für unsere zukünftige Sünde er auch bezahlt hat. Das Einzige, was wir, wie gesagt, tun müssen, ist, dass wir unsere Schuld bekennen und uns vor Gott oder bei Gott auf Jesus berufen, dass er bereits unsere Schuld gezahlt hat. Und das dürfen wir auch im Abendmahl, dürfen wir uns auch nochmal dran erinnern. Einfach, dass die Strafe, die uns eigentlich allen zuteil wird, wir nicht erleiden müssen, wenn wir anerkennen, dass Jesus am Kreuz für uns, für unsere Schuld gestorben ist. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach es und gab es den Jüngern und sprach: Nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihn denen und sprach: Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und das ist einfach nochmal neu, diese, was es überhaupt ausdrückt, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, dass wir uns immer wieder neu daran erinnern. So lang und so oft wir hier vorne dieses Mahl sehen, dürfen wir uns einfach immer wieder neu daran erinnern. Ich würde gerne nochmal beten für das Brot und dann dürfen wir zusammen Abendmahl feiern und uns daran erinnern, was Gott für uns getan hat. Vater im Himmel, ich danke dir einfach, dass ich, wenn ich hier nach rechts auf dieses Kreuz schaue, wenn ich zu deinem Kreuz blicke, ich einfach weiß, dass dieses Kreuz leer ist. Dass du für mich gestorben bist, für meine Schuld, was ich getan habe. Und dass du einfach diese klaffende Lücke zwischen mir und dem Vater nochmal schließt. Vater, hab Dank dafür, dass ich dich ansprechen darf bei deinem Namen. Dass ich zu dir kommen darf als dein Kind. Dass ich liebender Vater zu dir sagen darf. Und ich danke dir wirklich, dass du gerecht und barmherzig bist. Dass wir deine Gerechtigkeit immer wieder abgeben. Dass du uns Recht schaffst. Dass du der gerechte Gott bist, Herr. Hab Dank dafür, dass wir jetzt einfach das Brot und den Traubensaft trinken dürfen, einfach um uns nochmal ganz neu auf eine ganz besondere Art und Weise nochmal daran zu erinnern, was du da am Kreuz vom Golgatha für uns getan hast. Amen.
Ihr dürft wieder aufstehen, ich würde noch für den Kelch danken. Ja, danke, Jesus, dass wir wissen dürfen, dass du ja dein Blut für uns vergossen hast, Herr Jesus, und dass es Wahrheit ist. Wir danken dir dafür, Jesus, dass wir zu unserer Rettung nichts dazu tun können, Herr Jesus, sondern dass dein Blut wirklich genug ist, Herr Jesus. So viele Menschen wollen es noch immer nicht wahrhaben, Herr Jesus, aber du hast ja vergossen, Herr Jesus. Und wir danken dir jetzt dafür, dass du am Kreuz gelitten hast, dass dein Blut für uns vergossen ist. Wir danken dir für den Kelch, Herr Jesus, für diese Liebe, die du uns gezeigt hast, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen.